Lass uns heute über die Kraft der Einheit reden. Einheit ist wie? Sie ist schön. Einheit ist schön. Am letzten Sonntag war Allianzgottesdienst. Da waren Christen aus 9 oder noch mehr verschiedenen Kirchen zusammen und es war schön. Es ist auch einfach, schöne Einheit zu erleben, wenn man einfach 2 Stunden zusammen ist. Die ersten Christen hatten eine wunderschöne Einheit und die haben die täglich gepflegt. In der Apostelgeschichte heißt es, wie sie diese Zeit miteinander verbracht haben und die Einheit genossen haben. Sie haben miteinander den Aposteln zugehört, als sie von Jesus erzählt haben. Sie haben miteinander gebetet, da war jeder mit dabei. Sie haben miteinander das Abendmahl gefeiert und es war schön. Und es heißt in Apostelgeschichte 4, Vers 34, Armut gab es bei ihnen nicht. Warum? Weil sie geteilt haben. Einheit ist schön. Einheit ist auch kraftvoll. Wo Menschen zusammen miteinander am selben Strick ziehen, entsteht Kraft. Seile ziehen, das ist ein Sport. He? Oder hier, gebündeltes Licht, das in einen Lichtstrahl gebündelt wird, in Laser, hat eine Wahnsinnskraft. Man kann mit Laser schneiden, Platten schneiden. Man kann mit Laser Augen reparieren. Man kann mit Laser Punkte setzen, rote kleine Punkte. Laser ist kraftvoll. Einheit ist kraftvoll. Auch die Vögel haben die Kraft der Einheit entdeckt, wenn sie in ihrer Flugformation in diese V fliegen. Sie sparen wahnsinnig viel Energie, man sagt bis zu 70%. Natürlich sind sie schlau genug, dass der vorderste Vogel immer wieder abgelöst wird. Der könnte sonst von den 70% wenig nutzen. Einheit ist kraftvoll. Und auch unter den Christen kann man das erleben? Seit Explo 15, Explo 17, seit der Lichterfeier in Luzern, wo einige von uns auch da waren, hat man irgendwo erlebt, Christen auch aus verschiedenen Kirchen können zusammenstehen und miteinander einheitlich bekennen, dass Jesus Christus Gottes Sohn und der Herr ist. Und diese Kraft, die spürt man. Seit dem Lichterfest haben Menschen in der Umgebung wahrgenommen, ah, da gibt es noch etwas Interessantes. Und jemand soll mal gesagt haben, ach was, dort waren Freikirchen, Reformierte und Katholiken zusammen um das Seebecken. Können die überhaupt miteinander? Und das ist die Kraft in der Einheit, das bewegt etwas. Einheit hat aber auch Grenzen. Dort, wo man falsche Kompromisse schließt, wegen der Einheit, wo eine Harmonie gesucht wird, die nicht existieren kann. Einheit hat Grenzen. Als Allianz Luzern sind wir Teil vom interreligiösen Dialog, den es in Luzern gibt. Beim interreligiösen Dialog, da gibt es Muslims und Bahai und Buddhisten und Hinduisten. Und wenn ich sage, als Allianz, Evangelische Allianz Luzern, sind wir Teil, dann heißt es, in dem Sinn nicht, dass wir dort mitorganisieren, sondern dass wir uns einladen lassen für Gespräche oder dass wir den Marktplatz nutzen, um uns selbst zu präsentieren, damit wir dort auch sind und das Zeugnis von Jesus bekannt machen können. Aber hier merkt man schon, ist die Frage angebracht, ist denn Einheit unter den Religionen auch möglich? Wenn der Papst in Rom Vertreter aus allen Religionen zusammenruft und sagt, komm, wir beten jetzt zusammen, ist das Einheit? Oder was ist das? Dort stelle ich meine großen Fragen und ich merke, Einheit hat wirklich auch Grenzen. Auch unter den Christen merkt man irgendwo, du kannst nicht jedem, der von sich sagt, dass er Christ ist, dann auch sagen, ja, und wir sind jetzt einfach ein Herz und eine Seele, weil die Unterschiede manchmal doch sehr groß sind. Wo sind die Grenzen? Darüber möchte ich mit euch heute nachdenken. Einfach noch, dass ich es gesagt habe, die FEG Schweiz hat eine Richtlinie oder eine Hilfestellung herausgegeben mit dem Titel Chancen und Grenzen der Zusammenarbeit mit anderen Kirchen und Glaubensgemeinschaften. Es ist im innerkirchlichen Bereich gemeint. Und wenn das interessiert, ich habe ein paar davon ausgedruckt und hinten liegen die auf. Oder ihr könnt euch bei mir melden. Das hat mich auch inspiriert für die heutige Predigt. Es hat Chancen und es hat Grenzen. Wenn es Grenzen hat, dann braucht Einheit auch Klarheit. Eine Übereinkunft, worin man sich denn einig ist. Jesus hat davon geredet. In Matthäus 18 gibt es eine Aussage, wo er sagt, ich sage euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Das ist Klarheit. Sie werden eins darin, eine Bitte an Gott zu richten. Und Jesus geht weiter und sagt, denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, in meinem Namen, wieder eine Übereinkunft, eine Klarheit, dort bin ich mitten unter ihnen. Einheit braucht Klarheit. Das ist auch überall klar, wo man einheitlich unterwegs ist. Ein Ehepaar ist sich doch irgendwo klar, was die gemeinsame Grundlage ist, nämlich der Bund, den man geschlossen hat. Eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde, ist sich darin klar, dass wir sagen, ja, wir nennen uns Christen wegen Jesus Christus, er ist unser Herr. Auch im Fußball, die Leute in der Fankurve vom FCL haben eine Übereinkunft, die sind sich klar, für welchen Verein sie fanen. Sonst setz dich mal in die FCL-Fankurve, wenn du IB-Fan bist oder umgekehrt. Das wird lustig. Wenn du dort nicht in die Einheit hineinpasst, merkst du, es hat auch Grenzen. Einheit hat Grenzen, ja. Und hat eine starke Klarheit. Und schließlich, das finde ich auch ganz wichtig, das zu erkennen, Einheit ist zerbrechlich und muss beschützt werden. Die Fans verlassen ihren Verein, wenn er keine Tore mehr schießt. Einheit ist zerbrechlich. Ehen und Familien gehen auseinander, weil man sich auseinandergelebt hat. Einheit ist zerbrechlich und muss geschützt werden. Kirchen und Gemeinden spalten sich wegen Meinungsverschiedenheiten. Einheit ist zerbrechlich und muss geschützt werden. Freundschaften brechen auseinander, weil der eine den anderen verletzt hat und der ihm nicht mehr verzeihen kann, weil es einfach zu fest wehtut. Einheit ist zerbrechlich und muss geschützt werden. Und deswegen hat Jesus Christus selbst am letzten Tag, als er noch hier auf der Erde war mit seinen Jüngern zusammen, hat er gebetet. Und er hat ein langes Gebet gebetet, das der Johannes aufgeschrieben hat. Ein ganzes Kapitel lang. Und in diesem Gebet betet er für Einheit, dass Gott, der Vater, die Einheit seiner Kinder beschützt. Für Jesus ist das so wichtig, weil er weiß, Einheit ist zerbrechlich und muss beschützt werden. Er betet für unsere Einheit. Und das möchte ich mit euch anschauen, dieses lange Gebet. Ich habe mich entschieden, dass ich das ganze Gebet vorlese, damit wir es einfach hören, damit wir es auf uns wirken lassen. Ich werde es in drei Abschnitten lesen und dann jeweils kurz etwas dazu sagen. Der erste Abschnitt, lass uns mit den Augen von Jesus die ganze Geschichte mal anschauen. Es steht in Johannes 17 und wer sich eine Bibel geangelt hat, mit der Neues Leben Bibelübersetzung, ist es auf der Seite 1494. Ihr dürft aber auch gerne eure Bibel-Apps oder Bibeln aus den Taschen nehmen und mitlesen. Das ist gut, wenn man den Text auch vor sich hat. Die ersten Verse, Vers 1 bis 8 aus Johannes 17. Nachdem Jesus all das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Zeit ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit er, also Jesus, dich, Vater, verherrlichen kann. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen auf der ganzen Welt gegeben. Er schenkt allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Und das ist der Weg zum ewigen Leben. Der Weg zum ewigen Leben ist, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott, und Jesus Christus zu erkennen, den du in die Welt gesandt hast. Jesus sagt weiter, ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die wir schon teilten, ehe die Welt erschaffen wurde. Ich habe deinen Namen diesen Menschen hier offenbart. Sie waren in der Welt, doch dann hast du sie mir gegeben. Sie haben dir schon immer gehört und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir ist. Denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir mitgegeben hast. Sie haben diese Worte angenommen und wissen, dass ich von dir gekommen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Soweit mal. Lasst uns die Sache mit den Augen von Jesus anschauen. Es zeigt sich seine Weltsicht. Und es sind vier Parts, vier Parteien, die er hier aufzählt, die Jesus vor sich sieht. Das erste ist sich selber. Jesus sieht sich als den, der gesandt ist in die Welt, damit er hier einen Auftrag ausführt. Dann sieht er den Vater, Gott den Vater. Er spricht Gott als seinen Vater an. Und er lädt uns ein, Gott auch als Vater kennenzulernen, damit wir seine Kinder sind. Und hier, Jesus und der Vater zusammen bilden eine Einheit. Jesus ist sich das immer wieder bewusst. Und Jesus hat diese Einheit immer wieder gesucht. Hat immer wieder die Zeit mit dem Vater gesucht. So kann man sagen, es ist eine Verherrlichung dort in dieser Beziehung. Es ist schön. Es ist herrlich. Ehre und Verherrlichung kann man sich nicht selbst geben, sondern nur einem anderen. Ich kann den René Wedli ehren und ihn rühmen für das, was er gemacht hat. Und so kann Jesus nicht sich selbst ehren und verherrlichen. Und der Vater kann nicht sich selbst ehren und verherrlichen, sondern das läuft gegenseitig. Der Vater ehrt und verherrlicht Jesus, den Sohn. Und der Sohn Jesus möchte den Vater verherrlichen. Und wie tut er es? Beide haben miteinander die Welt erschaffen. Und die Welt, ist so geschrieben, ist die Heimat der Menschen. Das ist der dritte Part, von dem Jesus in seinem Gebet spricht. Die Welt. Und dann sagt er, der Vater hat mir Menschen gegeben aus der Welt, sind die hier, und hat sie dazu gebracht, an mich zu glauben. Sie glauben, dass ich vom Vater gesandt bin. Das ist der Schlüssel. Und ich selbst bete für sie. Jesus betet für diese Menschen. Das sind mal die vier Parts. Die kommen jetzt auch im weiteren Verlauf des Gebets vor. Und jetzt lesen wir drei Bitten, die Jesus für diese Menschen hält. Nicht für die Welt betet er, sondern für die, die an ihn glauben. Und es ist ein Auftrag. Vers 9 bis 19. Mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören, Vater. Weil sie die meinen sind, gehören sie auch dir. Doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Jetzt verlasse ich die Welt. Wir erinnern uns, es ist der letzte Tag vor der Kreuzigung. Jetzt verlasse ich die Welt. Jesus wusste es. Ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Heiliger Vater, erste Bitte, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Während meiner Zeit hier auf Erden habe ich sie bewahrt. Ich habe über sie gewacht, sodass nicht einer verloren ging, außer dem, der den Weg des Verderbens beschritt, so wie es die Schrift vorausgesagt hat. Jetzt aber komme ich zu dir, Vater. Ich habe ihnen vieles gesagt, während ich in der Welt war, damit sie von meiner Freude vollkommen erfüllt sind. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Die zweite Bitte. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Dritte Bitte, reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Und der Auftrag. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir gehören. Drei Bitten und ein Auftrag. Noch einmal, die erste Bitte, bewahre sie in deinem Namen, damit sie eins sind wie wir. Ich habe hier die Einheit von Jesus und dem Vater dargestellt mit einem roten Herz. Und hier habe ich dasselbe Herz gemalt. Jesus bittet, dass wir im Namen von Gott, Vater, bewahrt bleiben, dass wir seine Kinder sein bleiben dürfen, dass wir nahe bei ihm sind, dann werden wir auch nahe beieinander sein. Es ist wie bei einem Dreieck. Wenn ich ein Dreieck habe mit der Linie unten und dem Spitz oben und oben ist der Vater und der Sohn und unten bist du und ich, je näher du Jesus und dem Vater kommst und je näher ich Jesus und dem Vater komme, desto näher kommen wir uns. Jesus betet dafür, dass wir diese Einheit untereinander haben dürfen. Die zweite Bitte, nimm sie nicht aus der Welt hinaus, sondern bewahre sie vor dem Bösen. Ich habe sie jetzt hier wieder auf die Welt platziert, diese Leute, und habe einen Schirm drüber gemalt. Bewahre sie vor dem Bösen, beschütze sie. Es ist so, als Christ bist du nicht von der Welt, aber du bist in der Welt. Dieser Gedanke kommt ganz stark in Johannes 17 immer wieder vor. Du bist nicht mehr von der Welt, aber du bist in der Welt und Jesus betet für dich und für mich, dass uns der Vater bewahrt vor dem Bösen. Und das Böse ist, dass wir selbst die Sünde wieder zulassen in unserem Leben, dass wir die Lieblosigkeit wieder zulassen und dass wir treulos werden zu unserem Gott. Die dritte Bitte: Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Reinheit durch die Vergebung unserer Sünden. Jesus bittet darum und er sagt, wenn du das Wort Gottes hörst, es wird dich reinigen, es wird dich sauber machen. Und heiligen, das bedeutet herausnehmen, damit du ganz Gott gehörst. Ich habe die Leutchen hier schön gelb gemalt und sie strahlen jetzt auch. Jesus betet dafür, dass diese Herrlichkeit, die er und der Vater hat, auch bei uns durch die Einheit sichtbar wird. Und der Auftrag, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie. Der Pfeil, der rote Pfeil geht zurück auf diese Erde. Wir gehen weiter und lesen den dritten Abschnitt und letzten Abschnitt von Johannes 17. Ich habe es überschrieben mit: Diese Einheit unter uns kommt der Welt zugut. Wir lesen Vers 20 und folgende. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für die alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das muss man schon ein bisschen genauer lesen, was hier steht. Aber Jesus redet wieder über diese Einheit und er kommt zur Spitze, dass er sagt, wenn diese Menschen eins sind, so wie der Vater und ich eins sind, dann wird die Welt glauben können, dass Jesus vom Vater gesandt ist. An der Einheit der Christen wird das Evangelium deutlich. Weiter Vers 22. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden, dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und sie wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich und diese Jünger, die wissen, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und ich werde ihn auch weiterhin offenbaren. Das tue ich, damit deine Liebe zu mir in ihnen bleibt und ich in ihnen. Damit hört Jesus auf mit seinem starken Gebet. Und ich habe den Gedankengang noch einmal versucht zu zeichnen. Das erste ist, Menschen beginnen an Jesus Christus zu glauben. Im Alpha-Life-Kurs sind wir jetzt auch da und befassen uns mit diesem Thema. Wer ist Jesus? Warum ist er gestorben? Wie kann ich glauben? Dann fügt Jesus sie in eine Gemeinde zusammen und in der Gemeinde, dafür betet er, soll Einheit sein. Und zwar eine so starke Einheit, wie Jesus und der Vater die Einheit hat. Das ist eine Herausforderung, diese Einheit zu leben, weil wir wissen, sie ist zerbrechlich. Und dann wird die Welt erkennen an dieser Einheit, dass Jesus tatsächlich vom Vater gesandt ist. Und der Wunsch von Jesus wird Realität, dass viele Menschen auf dieser Welt, auch durch das Beispiel der Gemeinde, die eins ist, an Jesus zu glauben beginnt. Das Gebet für Einheit hat eine evangelistische Spitze. Das ist so speziell. Also wenn wir beginnen, so um Einheit uns zu kümmern und sagen, ja, wir müssen jetzt eins sein, eins sein, eins sein, da geht es nicht darum, dasselbe zu denken oder zu fühlen, das funktioniert gar nicht. Aber wir können uns dann so konzentrieren auf uns, auf uns, auf uns. Aber das war gar nicht der Fokus von Jesus. Er hat für die Einheit gebetet, damit die Kraft der Einheit nach außen wirkt und Menschen berührt werden von dieser Liebe. Die Welt glaubt. Mein Fazit. Ich habe am Anfang 5 Dinge über die Einheit gesagt. Ich zähle die wieder auf und wir schauen, was das für uns bedeuten könnte. Erstens, die Einheit ist schön, wie ein Symphonieorchester. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir das Abendmahl feiern, jetzt dann auch, dann feiern wir die Schönheit der Einheit, weil Jesus uns zusammengebracht hat. Ein Gedanke, den wir hier aufnehmen können, auch wenn wir über Einheit miteinander sprechen wollen, erzählen wir einander, wo hast du überall schon das Schöne an der Einheit erlebt und entdeckt? Reden wir über das, was Gott getan hat. Der zweite Gedanke ist, die Einheit ist kraftvoll, wie Laser oder wie die Zugvögel oder wie beim Seilziehen. Einheit ist kraftvoll. Und das steckt an und das kann gespürt werden. Ich möchte hier uns auch eine Frage mitgeben fürs Gespräch. Wann trainieren wir denn die Kraft der Einheit? Weil jede Kraft, die wir entwickeln, müssen wir irgendwo trainieren. Die Muskelkraft musst du trainieren, sonst zerfällt sie. Die Kraft der Einheit müssen wir auch trainieren. Gute Frage. Wo trainieren wir das? Wo trainierst du das? Einheit kannst du nicht für dich alleine trainieren. Da braucht man andere dazu. Dritte Aussage. Einheit hat Grenzen. Und Jesus betet nicht dafür, dass die ganze Welt eins wird. Ist euch das aufgefallen? Er betet für die Einheit der, die an ihn glauben. Und er macht eine Trennung in seinem Gebet zwischen der Welt, die nicht glaubt, der Welt, die die Jünger hasst, die Aussage haben wir auch gehört, die Welt hasst euch, die Welt, die geschaffen ist von Gott, aber die fern ist von Gott, das ist der eine Part, und den Menschen, die der Vater dem Sohn geschenkt hat, die glauben. Er macht diese Trennung, er macht die Grenze dazwischen und er sagt, die Einheit ist nur möglich dort, wo man eins sein kann. Also die Grenze zwischen Welt und Gemeinde existiert. In früheren Jahren war die christliche Gemeinde, vor allem Freikirchen, sehr stark auf diese Grenze fokussiert. Man hat gesagt, wir sind nicht so wie die. Wir ziehen uns zum Beispiel anders an. Dann haben wir schon die Grenze markiert. Aber so kann es nicht gemeint sein. Grenzen, die haben immer das Risiko, dass die auf der Seite der Grenze, die die Grenze aufgerichtet haben, sich besser fühlen als die dort. Aber so ist es nicht. Jesus sagt nur, es gibt die Grenze. Wir dürfen das nicht vermischen, Welt und Gemeinde. Aber ich liebe die Welt. Und ich möchte die Welt gewinnen. Ich habe sie ja geschaffen. Es ist nicht so, dass die Gemeinde besser ist. Aber es gibt die Grenze und die Grenze sollten wir akzeptieren. Die Frage, die wir hierzu auch, und das ist sicher einiges zum Nachdenken und Diskutieren, die wir uns stellen können, wie weit oder wie eng kann man die Grenzen bei Glaubensüberzeugungen stecken, damit Einheit noch erlebt wird? Ich möchte das jetzt auch noch auf eine andere Beziehung, also die Beziehung in der Ehe, und man kann noch weitere Beispiele nehmen, anwenden. Die Einheit in der Ehe hat auch Grenzen. Da hat keine andere Frau, kein anderer Mann Platz drin, ob auf Bild oder am Arbeitsplatz. Das geht nicht. Sonst kann die Einheit nicht erlebt werden. Es braucht Grenzen für diese Einheit. Und das schließt auch andere Möglichkeiten aus. Einheit braucht Klarheit, die Überzeugung, die gemeinsame Überzeugung. Und gerade bei dieser Frage, wo sind die Chancen und die Grenzen der Zusammenarbeit mit anderen Kirchen und Gemeinschaften, stellt sich die Frage, ja, was ist denn eigentlich das Klare, was uns verbindet? Und wir können schon mal festhalten, es geht hier nicht darum, dass wir alle Lehrsätze durchchecken müssen und sagen, ja, wir können nur eins sein, wenn wir jedes dogmatische Detail übereinstimmend finden. Das geht gar nicht. Aber Jesus hat es uns vorgesagt, vorgelehrt im Gebet. Er hat gesagt, das, was klar sein muss, ist der Glaube an Jesus Christus, als der, den vom Vater gesandt ist. Gut, jetzt können wir sagen, da sind wir uns alle Christen ja einig. Nicht so ganz. Nicht überall, wo Christ draufsteht, ist Jesus drin. Du musst noch fragen, welchen Jesus meinst denn du? Es gibt auch der Jesus, der einfach Mensch war. Heute glauben Christen, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist, dass er nicht Gott ist, sondern einfach ein Mensch. Dort habe ich keinen Konsens. Sorry, auch wenn du Christ bist und ich Christ. Aber wenn wir das nicht gemeinsam glauben, können wir keine Übereinstimmung haben. Und so kann ich weitergehen. Auch die Frage, es ist der Jesus, der Menschen sammelt, die glauben und durch den Glauben sind wir erlöst. Wird hier auch klar in Johannes 17. Wenn aber ein Christ sagt, ich werde erlöst, wenn ich gute Werke tue. Sorry, wo ist denn das Gemeinsame? Das kannst du auch ohne Jesus gute Werke tun. Ich brauche einen Jesus, der erlöst. Versteht ihr, das ist die Klarheit, die wir suchen müssen. Und das kann man nicht einfach so vom Bank aus über jemanden sagen. Da braucht es Gespräche. Und das Letzte, also noch eine Frage, die dazu ist, auch die wir dann persönlich nehmen können. Gibt es Dinge im Glauben an Jesus, die für dich nicht so klar sind? Man kann es aber auch umdrehen. Einheit ist zerbrechlich und muss geschützt werden. Das haben wir verstanden. Und deswegen ein gutes Anliegen fürs Gespräch. Und das nehmen wir auch mit in die Abendmahlszeit. Komm, lass uns jetzt gerade für Einheit und Klarheit beten und einstimmen mit dem, was Jesus gesagt hat. Das möchte ich jetzt eine kurze Zeit der Stille, wo jeder in dieses Gebet einstimmen kann. Und dann bitte ich ein, zwei Personen, die laut für dieses Anliegen um Einheit und Klarheit beten, für unsere Gemeinde, für die Allianz in Luzern, aber auch für im Kleinen, für die Ehen, Einheit und Klarheit bei Ehepaaren. Das wäre sehr schön. Seid ihr dabei? Machen wir das.